Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Ahoi, du hast dich ja sicherlich schon gefragt, wo die neuen Podcast-Folgen bleiben. Ja, der Juli war dann doch wieder ziemlich busy für mich und dann hatte ich auch noch Geburtstag am 6.8. und bin 38 geworden. War übrigens eine tolle Feier und es war sehr schön, vor allem jetzt hier auch mit dem Ankommen in Berlin. Anyway, ich dachte mir so, hey, jetzt wo eine Freundin Babette Urlaub hat, lass uns doch mal Podcast aufnehmen, weil ich glaube schon, dass es da in meiner Community ganz großes Interesse daran gibt, wie das eigentlich ist, wenn man erst so mit 50 plus da drauf kommt, so, ja, ich glaube, ich bin da Richtung ADHS und oder Autismus oder auch andere Neurodivergenzen oder ein wilder Mix. Und dann halt auch die Frage, okay, möchte ich überhaupt eine Diagnose, bringt mir das was oder wie gehe ich denn jetzt damit um, ja? Und wie ist das jetzt auch in Retrospektive, wie ich mir ja einfach vieles erklären kann und was bringt mir das? Und deswegen freue ich mich, ich habe mit Babette wirklich knapp 2 Stunden gesprochen und ich habe jetzt für die nächsten 4 Folgen gibt es dieses Special. Es war super lustig. Wir haben wirklich über Glob und die Welt gesprochen. Es war sehr, sehr amüsant. Auch so über alle möglichen Themen, wie das halt in unserer Vergangenheit war, auch Kommunikation wieder, dass wir halt bestimmte Sachen nicht verstehen und es war einfach ein ganz, ganz tolles wieder Gehirnzwilling-Gespräch. Deswegen, ohne jetzt wieder weiter viel zu quatschen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und wie gesagt, die nächsten 4 Folgen werden ein Babette-Special ADHS. Also, los geht's! Hallo, ja, heute gibt es wieder eine Special-Folge, denn ich habe heute eine Freundin von mir mit eingeladen und zwar die Babette. Ich habe Babette vor 2 Jahren kennengelernt und ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich sie mal gefragt, so, hättest du denn Bock drauf? Und dann meint sie so, ja, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie ich mit Nele einfach. Also wir könnten stundenlang reden über Gott und die Welt, was wir ja auch schon über Telefon gemacht haben. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, Babette.
Ja, danke, Kathi. Oder Guardian of Mind.
Ja. Ja. Erzähl mal was über dich. So, was, wer bist du und alles?
Ja, ich bin im November 60 Jahre alt geworden. Komme mir aber schon mein ganzes Leben lang viel jünger vor, habe auch größtenteils einen Bekanntenkreis, der ein bisschen jünger ist als ich. Ich habe für eine Frau einen ziemlich ungewöhnlichen Beruf. Ich bin nämlich Software-Ingenieur seit 20 Jahren und bin da eigentlich in einer Männerdomäne unterwegs. Harte Logik. Schwere Fakten. Und ja, als wir uns vor 2 Jahren kennengelernt haben, sind wir ja relativ schnell auf das Thema Neurodivergenz. Ich bin da zum ersten Mal mit dir in Berührung gekommen und das hat halt so eine Kette von Ereignissen und Einsichten ausgelöst, die ich in der Retrospektive immer noch völlig spannend, aufregend finde.
Vor allem, ich fand das einfach so witzig, als wir, also kleine Retrospektive, so, ich nehme euch mal mit. Und zwar, vor 2 Jahren waren wir auf einem Festival in Spanien. Und ich weiß noch, wir hatten damals da auf dem Festival, ich glaube, gar nicht irgendwie groß miteinander geredet. Ich habe dich bloß dann bei den anderen Freundinnen so gesehen und dann hatten wir uns am Flughafen wieder gesehen. So, und da haben wir uns mal, na, was heißt länger, es waren vielleicht 10 Minuten, die wir so kurz irgendwie mal gequatscht haben. Und wie ich ja auch immer sage, bei mir läuft ja dann auch immer so dieses Programm ab, weil ich ja, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ich kann das auch nicht abstellen, da läuft halt so ein Programm los und ich checke halt einfach ab, ist mein Gegenüber irgendwo auf dem neurodivergenten Spektrum und ich habe schon bei Babette, ich habe die von oben bis unten gescannt und ich dachte mir so,
Da ist irgendwas. So, ich merke das. Und vor allem, das ist ja halt auch, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das ist wirklich dieser Mix aus Mimik, Gestik, dann auch Wortwahl, ja, oder überhaupt irgendwie, wie man etwas formuliert. Und ich weiß gar nicht. Und dann sind wir relativ schnell dann irgendwie da so in Kontakt gekommen. Also, das ist, und das finde ich halt auch spannend, weil sonst habe ich immer so diese Erfahrung gemacht. Auch wenn ich beispielsweise länger mit Menschen, sei es jetzt Schule, Ausbildung etc., in einer Gruppe war, irgendwie ist da ganz, ganz schnell der Kontakt halt abgerissen. Aber ich merke mit meinen Gehirnzwillingen, dass sich dieser Kontakt sehr, sehr schnell aufbaut. Und wir sind ja da auch sehr schnell reingekommen, dass wir dann, weiß ich nicht, plötzlich auch mal so 3 Stunden telefoniert haben und so. Ja, genau. Aber wie war das halt nochmal für dich oder so dein erster Gedanke, wo du dich darüber oder wo du darüber nachgedacht hast?
Du hast mir tatsächlich bei diesem 10-Minuten-Gespräch am Flughafen haben wir uns kurz darüber ausgetauscht, was wir beide professionell machen. Ich hatte damals halt gerade echt ein spektakuläres IT-Projekt, wo ich einen Meilenstein meiner Karriere erreicht habe, weil ich da so krassen Scheiß gebaut habe. Und du hast mir erzählt, dass du Vorträge hältst und dass du 2 Bücher veröffentlicht hast. Und ich glaube, du hast mir in diesem ersten Gespräch tatsächlich auch schon was darüber erzählt, dass die Neurodivergenzen, Autismus-Spektrum-Störungen und HS sich gegenseitig so ein bisschen ausleveln können. Ich habe mir dann zu Hause direkt das, nicht das Workbook, das
Das
andere Buch
erste.
von dir auf meinen Reader geladen und habe das weggesuchtet. Und dazu muss man sagen, ich lese normalerweise gar keine Sachbücher, sondern immer nur Belletristik, um abzuschalten und bin da auch rangegangen, habe gedacht, ja, okay, ein Sachbuch, ich versuch's mal, aber habe das dann wirklich von einem Tag auf den anderen durchgelesen. Ich lese auch sehr, sehr schnell und dabei habe ich halt immer wieder ganz krasse Aha-Momente gehabt, die in erster Linie, naja, durch die Vorurteile, die man bei bestimmten Neurodivergenzen hat oder die so in der Gesellschaft etabliert sind, und die Diskrepanz zu meinem Verhalten, dass ich das dann besser einordnen konnte oder ich habe mich an dem Zeitpunkt schon in unheimlich vielen Sachen wiedererkannt. Also so zum Beispiel Zeitblindheit. Ich habe immer gedacht, so, ich habe gar kein Problem mit Zeitblindheit, ich komme nie zu spät. Ich bin als Teenager und als junge Erwachsene regelmäßig krass zu spät gekommen. Aber das hat sich bei mir irgendwann gedreht. Ja, ich komme nicht zu spät, aber ich habe für einen wichtigen Termin 3 Reminder in verschiedenen Kalendern. Ich habe vielleicht noch einen Alarm, der dann um die Uhrzeit lo losgeht, wo ich mich fertig machen muss. Und ich bin immer zu früh da. Dass dieses Verhalten eigentlich auch eine Ausprägung von Zeitblindheit ist, das ist halt in der Gesellschaft oder ich sag jetzt mal, in der Common Knowledge nicht so drin. ADHSler kommen zu spät.
Ja, eben.
Nein, sie kommen nicht pünktlich.
Ja.
Das ist eine kleine, aber feine Unterscheidung. Und da bin ich halt erst durch dein Buch drauf
Ja.
gekommen und ja, auch mit der Exekutivdysfunktion, auch da habe ich mir immer gedacht, ja, ey, betrifft mich gar nicht. Ich habe nie Probleme, Aufgaben auf der Arbeit anzufangen. Bei mir geht das immer, bin immer super motiviert, kann das am Stück durchziehen. Ja, ich habe mir aber durch meine Beschäftigung, also ich habe tatsächlich spät in meinem Leben den Wechsel gehabt von eher humanistischem Interesse, Sprachen, Psychologie, Menschen, habe halt so mit Mitte 30 den Schwenk gemacht, dass mich die harten Wissenschaften wie Mathe und Technik interessiert haben und Computer interessiert haben. Und ich habe mir da einen Hyperfokus in der Programmierung und in der IT gesucht, habe mir das erst autodidaktisch alles beigebracht und habe es dann noch studiert, habe mein Diplom mit 40 gemacht. Und ja, ich habe mir halt ein Arbeitsumfeld geschaffen, das das von dir so oft beschriebene Navi-Prinzip perfekt widerspiegelt. Es ist immer ganz viel furchtbar neu. Ich muss mich immer wieder in neue Technologien einlesen. Alles hat eine Deadline.
Ja.
Alles ist furchtbar wichtig. Alles hat mit meinem Hyperfokus Informatik zu tun,
mit deinem
meinem
Interesse.
Spezialinteresse. Ja. Von daher habe ich das zumindest beruflich gar nicht so, dass es mir schwerfällt, Aufgaben anzufangen.
Deswegen, also ich hatte das ja, ich glaube, ich hatte jetzt die vorherige Folge, da hatte ich ja das thematisiert, je nachdem, in welcher Rolle man sich halt auch in der Gesellschaft befindet oder sei es jetzt beispielsweise halt auch im Job oder wie das ja immer noch so ja schon sehr verbreitet ist, ne, also irgendwie, was sich langsam auflöst, von wegen Männer gehen arbeiten, die Frauen sind Mütter, bleiben zu Hause und ja, wir wissen, es sind heutzutage auch viele Mütter berufstätig, aber da hatte ich ja noch diesen Punkt, dieses Navi und Nami-Funktionsprinzip, wenn das halt genau auf diese Rolle passt, dann fällt das ja natürlich nicht auf, aber wenn jetzt beispielsweise nehmen wir mal halt an, so dein Navi-Prinzip und Funktionsprinzip ist perfekt auf deinen Job halt angepasst und du hast ja keine Kinder, ne? Und gleichzeitig wäre das halt vielleicht, hätte es da Herausforderungen geben können, weil ich ja halt auch immer erkläre und das betone, dass viele ADHS-neurodivergente Frauen im späteren Alter erst darauf kommen, sei es jetzt entweder halt natürlich durchs Studium, ne, also wenn die dann ausziehen oder wenn die dann halt ihr erstes Kind bekommen, also entweder durch Schwangerschaft und dann Geburt und dann durch das Kleinkind oder vielleicht dann halt natürlich, wenn das Kind eine Diagnose bekommt oder, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, in dieser Phase wegen Perimenopause, also das sehe ich und höre ich auch immer öfter, dass da diese ganzen auch Kompensationsstrategien beziehungsweise irgendwie diese Fähigkeit, dass es halbwegs alles noch ging, aber dass das halt durch die Hormonumstellung und so alles plötzlich halt einkracht, ja. Und deswegen, also wenn das halt einfach alles so perfekt angepasst ist, dann fällt das natürlich nicht auf. Dann hat man vielleicht irgendwie so andere Kleinigkeiten von, weiß ich nicht, dass man wirklich sagt, so ja, das ist halt so meine Persönlichkeitseigenschaft, aber es ist halt gar nicht so ein Leidensdruck, weil man sagt so, okay, das gehört halt dazu zu mir und ich habe mich damit abgefunden, aber man würde das jetzt halt nicht als krasses, weiß ich nicht, mit Krankheitswert betiteln, ne?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass die Perimenopause und insbesondere der Östrogenabfall im Körper schon Dinge bei mir verstärkt hat, die immer schon da waren.
Ja.
Ich bin immer ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Andere finden das manchmal schon aggressiv. Ich nehme mir Kritik sehr stark zu Herzen. Ich setze mich für meine Themen ein. Das hat aber tatsächlich in der Perimenopause dann auch nochmal einen Ausschlag in eine Richtung bekommen, mit der ich selber auch nicht mehr gut umgehen konnte, weil ich halt so krass übersteigerte Gefühle hatte, die von jetzt auf gleich so hoch geschossen sind, also einfach sehr schlecht reguliert in Dingen, wie zum Beispiel, ich fühle mich kritisiert oder ich fühle mich angegriffen. Da habe ich auf einmal im Büro angefangen zu heulen und konnte nicht mehr aufhören, was mir dann natürlich auch total unangenehm war. Oder ich habe halt meine Themen und meine fachlichen Konflikte sehr aggressiv oder sehr dominant durchgesetzt. Also so ein Müh davon, so eine Prise davon, ist ja eigentlich immer okay. Es ist nicht schlimm, leidenschaftlich zu sein. Es ist nicht schlimm, sich für seine Themen stark zu machen. Es ist nicht schlimm, mal traurig zu sein, wenn man das Gefühl hat, die eigene Arbeit wird nicht gewertschätzt. Aber das hat sich halt alles in einem Maße potenziert, dass es für mich selber auch schon echt verwirrend war und ich gedacht habe, Mann, was ist mit dir los? Ja. Warum reagierst du immer so über? Und ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich eine Hormonersatztherapie angefangen. Also ich substituiere quasi Östrogen mit Estradiol. Das funktioniert auch eigentlich ziemlich gut.
Okay.
Aber ich habe trotzdem immer noch diese Merkmale, wie ich werde rasant schnell wütend oder ich reagiere halt oft mit einer Emotionsstärke, die dem Sachverhalt nicht angemessen ist. Aber was ich auch noch interessant fand, ist, dass man die Neurodivergenzen ja quasi auch auf so einer Zeitachse sehen kann. Mhm. Du hast das schon angesprochen, dass es so Punkte im Leben gibt, wo sich zum Beispiel bei Frauen der Hormonhaushalt ändert, so zum Beispiel Kind oder Perimenopause. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass bei mir in dem Alter, wo ich angefangen habe zu studieren, mit 35 eigentlich auch so ein Wandel stattgefunden hat von einem absolut wilden, unerwachsenen Kind hin zu einer Persönlichkeit, die sich zum ersten Mal in Anklängen wenigstens verantwortungsbewusst und planend angefühlt hat. Ich war vorher nie in der Lage, mir langfristige Ziele zu setzen, was mich auch immer irgendwie so ein bisschen irritiert hat. So, alle können ihre Karriere planen. Warum kann ich das nicht? Ja. Warum kann ich nie weiter gucken als bis zu dem, was unmittelbar vor mir liegt?
Ja.
Und erst als ich mein Spezialinteresse im Alter von Anfang 30 gefunden habe, war ich zum ersten Mal in der Lage zu sagen, oh, das ist genau das, was ich machen will und das möchte ich studieren und da möchte ich mir meine Karriere aufbauen. Ja. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch so ein bisschen der Switch stattgefunden hat, dass sich die Neurodivergenzen anders gewichtet haben.
Ja, genau. Ja, das hatten wir tatsächlich jetzt schon kurz bevor wir den Podcast aufgenommen hatten. Da hatten wir nämlich auch gerade schon darüber gesprochen und ich betone das ja halt auch immer gern und immer gern immer wieder. Denn der ADHS-Experte Dr. Russell Barclay, der sagt ja, dass ADHS-Gehirne sind ja so ungefähr 30% hinterher. Das heißt, wir sind wirklich erst so mit Mitte 30 halt erwachsen bzw. ausgewachsen. Also auch, dass wir da den Zugriff zu allen Exekutivfunktionen in dem Sinne haben. Und ich merke das auch und auch wenn ich jetzt mit anderen Freundinnen oder Freunden mich darüber unterhalten habe, die dann halt auch sagen so, ja, also so mit... Denn so Anfang, Mitte 30 war dann wirklich, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann irgendwie mich besser beherrschen. Also vor allem auch so diese Emotionsregulation, die funktioniert besser und so. Und dass man schon, ja, in was heißt vielleicht ruhiger wird, weiß ich nicht so ganz. Ne? Also ich weiß auch immer nicht so ganz, wo ich das jetzt so richtig zuordnen kann oder was jetzt da ein kausaler Zusammenhang hat oder ist, beziehungsweise was korreliert, weil ich habe ja beispielsweise in meiner Kindheit und in meinem jungen Erwachsenenalter hatte ich immer massive Schlafprobleme und das ist ja auch so ein typisches ADHS-Ding. Und ich habe also damals auch in der Schule und so, ich habe immer gefühlt Stunden gebraucht zum Einschlafen und genau, also da, das sozusagen dann halt auch erst mit Mitte 30 oder halt auch so mit Anfang 30 habe ich richtig gemerkt, es wird jetzt besser. Ich habe mich zwar natürlich auch da mehr mit beschäftigt, also auch so Schlafhygiene oder dass ich dann halt auch so Meditationsroutine dann reingegangen bin, weil da musste ich mich halt auch erstmal ganz, ganz viel belesen, weil ich mir dachte so, oh, es fühlt sich irgendwie so ESO-Hippie-Kram an, so gar kein Bock, ne? Aber als ich dann so verschiedene Studien darüber gelesen habe, was das ja für gute Effekte haben soll, dachte ich mir so, okay, ich probiere das jetzt. Und dann wurde das halt auch mit den Schlafproblemen viel besser. Und auch jetzt, wo ich gar nicht mehr, ich sage jetzt mal, auch wenn ich mal ein paar Wochen nicht in meiner Meditationsroutine drin bin und so, ich habe trotzdessen kaum mehr Schlafprobleme. Und das finde ich total spannend, ja. Also wie sich das dann halt auch shiftet dann so über die Jahre. Weil ich halt besonders in meinen 20ern da extrem drunter gelitten habe, dass ich halt so, also wirklich emotional impulsiv war. Also dass ich halt auch relativ schnell in Anführungsstrichen ausgerastet bin oder wütend geworden bin. Ne? Ich hab ja lange Zeit in der Hotellerie gearbeitet und ich konnte da manchmal das einfach nicht ertragen, wie respektlos sich Menschen benehmen. So.
Gerechtigkeitssinn.
Ja, und dann bin ich in, also das weiß ich noch, oh, da war ich selber von mir so erschrocken. Und zwar, das war mal zu Ostern, also da habe ich hier in Berlin in einem Hotel gearbeitet und da kam eine Mutti irgendwie halt runter ins Restaurant und die hatten irgendwie 3 oder 4 Kinder. Jedenfalls meinte die so, hier, ihr habt da hier in Deutschland diese Tradition, dass man hier Schokolade dann halt zu Ostern gibt den Kindern. Ja, und ich habe hier was vorbereitet und die hatte richtig gute Schokolade, so Milka-Schokolade und alles mögliche. Und dann hat die einen Tisch fertig gemacht mit den 4 Plätzen und hat da, ich habe auch ein Reserviertschild draufgestellt, aber es war natürlich, ne, Ostern war rappelvoll. Jedenfalls war das ein bisschen weiter weg, dieser Tisch, und dann kam irgendwann diese Familie runter und dann haben doch tatsächlich irgendwelche anderen Gäste, haben sich diese Schokolade vom Tisch geklaut. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, weil entweder die haben es halt auch, ich sage jetzt mal, verwechselt, weil wir hatten irgendwie da jeden Gast halt einen Schokohasen gegeben, aber ich fand es halt einfach total frech, weil ich meine, es war ein Reserviertschild, ja, und es sah auch anders aus, es hat eine andere Farbe und so weiter, und dann kam die an und sagt so, ja, hier, die Schokolade ist nicht mehr da. Und ich fand das so schlimm. Ich war fuchsteufelswild. Ich bin hinter in die Küche. Ich habe mein Tablett genommen und habe das an der nächsten Wand zerschellt, weil ich musste erst mal irgendwas rumschmeißen, weil ich dachte, so, das kann doch nicht wahr sein. So.
Da kommen natürlich auch direkt mehrere Sachen zum Tragen. Das ist ja auch was, wir haben da schon mal drüber geredet, wie schlimm das für uns ist, wenn es Regeln gibt und sich Leute nicht an Regeln halten.
Oh mein Gott, ey.
Ich habe gerade gedacht, okay, da ist ein Reserviertschild. Ja, würde ich genauso sehen. Bevor ich mich an einem Tisch bediene, würde ich nach Hinweisen Ausschau halten, ob das für mich gedacht ist, ob ich das darf, ob das in dem System erlaubt und vorgesehen ist. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn andere Leute das nicht tun und sich einfach da keine Gedanken drüber machen, ob sie das dürfen oder nicht.
Ja.
Und auf der anderen Seite finde ich das schön, weil dieses übersteigerte Gerechtigkeitsempfinden, das zeigt ja auch eine Empathie, die einem ja eigentlich immer abgesprochen wird.
Ja, genau. Ja, autistische Menschen haben ja keine Empathie.
Genau.
So, what the fuck, ja. Ach, nee.
Und das sehe ich halt tatsächlich bei mir auch, dass ich mich öfter für andere Leute einsetze oder das quasi...
Oder echauffiere. Hast du das auch? Dass du eher, also, dass du vielleicht manchmal so dieses Gefühl hast, es regt mich persönlich mehr auf, was dir passiert, als dir selber.
Den es betrifft. Also ich habe zum Beispiel gestern in der Schlange beim Bäcker gestanden und dann kam so eine kleine alte Oma angekrückt. Und dann habe ich schon gesagt, bitte gehen Sie vor. Mhm. Und dann stand die vor mir und hielt sich schon mit einer Hand an der Wand fest.
Mhm.
Und dann bin ich da standen noch 6 Leute vor ihr in der Schlange. Und dann bin ich halt ganz nach vorne gegangen zu dem, der als erster in der Schlange stand. Mhm. Und habe gesagt, können Sie bitte die alte Dame vorlassen, die der gar nicht gesehen hat. Und dann die alte Dame fand das jetzt irgendwie... Die hätte das von sich aus nicht gefragt und die wollte auch erst gar nicht. Ich so, doch, jetzt gehen Sie mal nach vorne, weil ich fand das halt auch. Bin in dem Moment, also mit Kindern und alten Menschen kann ich besser und mit Tieren.
Ja.
Tier und Mathe-Autist, yes.
Ja.
Da fällt es mir leichter, eine Empathie aufzubauen, als jetzt, sage ich mal, mit neurotypischen Gleichaltrigen.
Ja.
Aber mich nerven halt auch Sachen, was weiß ich, wenn zum Beispiel man in einem Team arbeitet und jemand, der nur irgendwie ein bisschen bei der Aufgabe mitgearbeitet hat, der beansprucht dann tatsächlich den Löwenanteil und sagt, ich habe das gemacht, so Dinge machen
das
mich halt
auch.
Fuchsteufelswild.
Ja. Oh mein Gott. Und deswegen habe ich auch damals ein Fernstudium gemacht, weil ich mir dachte so, ey, ich kann, wenn ich jetzt schon von vornherein weiß, okay, es gibt halt ich glaube, im ganzen Studium gab es eine oder zwei Gruppenaufgaben irgendwie so. Ja, aber schon alleine, wenn du ein Fernstudium machst, und das ist ja auch extra dafür angelegt, halt für Erwachsene, die neben ihrem Beruf halt das machen wollen, hast du ja nochmal eine ganz andere Motivation, weil ich kannte das immer aus der Schule, dass ich mir, weil ich dachte, okay, es ist zwar eine Gruppenarbeit, aber wenn ich mich auf die anderen verlasse, dann bin ich verlassen und dann kriege ich genauso eine schlechte Note. Also habe ich mir das ganze Projekt vereinnahmt, habe dann schon alles ausgearbeitet und habe dann gesagt, okay, du musst nur noch das vorbereiten oder du musst nur noch das vortragen. Hier sind die ganzen Texte, ich habe auch die Bilder und die Präsentation gemacht und so, damit halt meine eigene Leistung nicht runtergezogen wird durch die anderen.
Ja.
Ne? Aber wenn es nochmal dieses andere Ding ist, so von wegen, es ist eine Gruppenleistung und jemand macht halt kaum was, aber sagt dann so, hier, ich habe alles gemacht. Oh, hatte ich zum Glück noch nie, glaube ich, aber das würde mich auch, oh, da würde ich ausflippen, ey.
Also das ist mein Gerechtigkeitssinn. Ja. Ich sage immer wir, auch wenn ich den Löwenanteil gemacht habe. Also
ja.
Ich würde mich nie so in den Vordergrund stellen. Nun, das ist tatsächlich in der Informatik, also weiß man ja auch, Silicon Valley hat ja, glaube ich, proportional zum Anteil von Neurodivergenzen in der Bevölkerung einen stark erhöhten Prozentsatz von neurodivergenten Mitarbeitern. Es ist natürlich in meinem Beruf, habe ich größtenteils, zumindest bei den anderen Entwicklern, glaube ich, auch oft, ich scanne mittlerweile tatsächlich ja auch wie du direkt mein Gegenüber nach entsprechenden Merkmalen.
Ja.
Und ja, Psychologie und Menschen sind halt auch einfach super interessant. Versuche das auch so ein bisschen zu kategorisieren.
Ja.
Und deswegen klappt es auf der Ebene meist besser. Wenn man dann im Level drüber so neurotypische Persönlichkeiten in den Manager- oder Projektleiter-Funktionen hat, dann kann es schon mal schwierig werden mit der Kommunikation. Aber was mir tatsächlich auch krass geholfen hat, auch im Umgang mit anderen oder auch in schwierigen sozialen Situationen, wo andere mit meinem Verhalten nicht klarkamen oder nicht klarkommen, ist, dass ich tatsächlich, als ich dann deinen Neurodivergenznavigator durchgearbeitet habe und beide deiner Bücher gelesen hatte, das Workbook und das erste, dass ich für mich die Dinge halt kategorisieren und labeln konnte. Also dann halt auch genau gewusst habe, ey, das ist jetzt das und das Merkmal und ich verhalte mich jetzt so, weil, und die verhalten sich so, weil es für sie ein fremdes Verhalten ist. Also das hat unheimlich stark geholfen. So zum Beispiel hatte ich letztens, ich fange mittlerweile auch an, eigentlich alles im Kontext der Neurodivergenzen zu betrachten.
Ja.
Und was mir da halt auch hilft, ist, dass dein Ansatz ja die Entpathologisierung ist. Das ist halt, dass man sich nicht mehr so schlecht mit sich selber fühlt und das auch anderen gegenüber besser vertreten kann. Mir ist das zum Beispiel letztens passiert. Da waren wir auf so einem Workshop, wo es unterschiedliche Arbeitsgruppen gab und wir sollten am Ende alle darüber sprechen, was wir gemacht haben. Und ich habe dann angefangen zu erzählen, was ich mit meiner Partnerin alles gemacht habe. Und irgendwann hat mir derjenige, der das geleitet hat, dann gesagt, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil was bei mir angekommen ist, Ablehnungs- und Kritikdysphorie, du redest zu viel, du redest hier schon die ganze Zeit. Dann hat er aber anscheinend gemerkt, wie es angekommen ist und hat noch gesagt, du lässt uns hier alle schlecht aussehen, was es auch irgendwie nicht besser gemacht hat. Aber ich konnte in dem Moment direkt sagen, weil ich an dem Tag die kleine Lernkarte von dir zum Thema Verbal Processing gelesen hatte. Ich konnte dann sagen, das tut mir leid, wenn da jetzt ein bisschen viel rausgekommen ist, aber ich strukturiere meine Gedanken, während ich rede. Ich bin ein Verbal Processor.
Richtig gut.
Ja.
Und was haben die dann dazu gesagt?
das wurde dann einfach erstmal unkommentiert. Also es wurde nicht weiter thematisiert, aber mir hat das in dem Moment einfach schon geholfen zu erkennen, oh, ich fühle mich jetzt auf einmal ganz furchtbar schlecht, weil ich Kritik anders oder ich fühle mich halt immer direkt persönlich furchtbar schlecht, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich es nicht genau so gemacht habe,
wie es verlangt wird.
Wie es verlangt wird. Ja. Und dann immer noch der Vorwurf, du redest zu viel.
Oh Gott, ja.
Und dann zu sagen, ja, okay, ich formuliere meine Gedanken halt, während ich spreche.
Ja.
Das war für mich wichtig und das fand ich auch gut, die Hinweise, die du da gegeben hast, dass man zum Beispiel, bevor man in so einen Brechrededurchfall einsteigt, dass man dann sagen soll, ich fasse meine Gedanken gerade mal laut zusammen.
Ja.
Dass man halt diese Hindernisse zwischen allistischer und neurodivergenter Kommunikation und die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, ein bisschen ausräumt, weil man halt weiß, was es ist.
Ja, genau. Also ich finde das ja halt auch immer so unglaublich hilfreich, wenn ich selber wieder auf neue Begriffe oder irgendwie was stoße, weil das einfach für mich, ne, also da haben wir auch so dieses autistische Ding so von Kontrolle oder Sicherheit oder Vorhersagbarkeit, wenn ich das halt, und Kategorisierung, ja, also wenn ich das irgendwo hin einordnen kann, dann gibt mir das halt so eine Sicherheit und dann weiß ich, ja, alles klar. Erstens mal halt auch, ich bin nicht alleine damit, ja, da sind auch schon mehrere andere Leute gewesen, die das vielleicht halt auch schon wissenschaftlich irgendwie untersucht haben und so, und das hat einen Hintergrund, und das gibt mir einfach persönlich dann einfach so eine innere Ruhe, dass ich halt, da wären wir beim Thema Entpathologisierung, dass ich mich nicht krank oder defizitär oder sonst irgendwie gestört fühle, weil ich meine, ich habe das ja, das ist ja irgendwie so ein, ja, nicht Running Gag, sondern einfach so ein bekanntes Muster seit meiner Kindheit, dass immer in so einer flapsigen Art oder in so einem Haha, wir machen doch nur Spaß, dass ich immer irgendwelche blöden Sprüche oder so subtile Beleidigungen bekommen habe, so von wegen, ja, du bist gestört oder was stimmt denn nicht mit dir, ne? Wenn ich halt beispielsweise zu viel geredet habe oder halt auch mit bestimmten halt einfach Fachbegriffen, na nicht mal Fachbegriffen, also einfach auch so dieses Vokabular, was ja auch zu diesen dieser Hyperverbalität dazu kommt. Ich meine, ich muss dann in manchen sozialen Kreisen sogar noch überlegen, dass ich bestimmte Wörter nicht benutze, damit sich mein Gegenüber nicht angegriffen fühlt, weil die das nicht verstehen und gleichzeitig aber nicht sagen so, hey, was heißt denn dieses Wort? Kannst du das mal erklären? So, weil die ja sich da vielleicht schämen würden und dann bin ich am Ende die Blöde. Weiß ich nicht, kennst du sowas?
Ja.
So, und in der nächsten Folge wird Babette dann erzählen, ob das für sie auch so war und ist. Und in die Shownotes habe ich dir auch nochmal einen Special-Link gepackt. Und zwar, sie hat ja auch gesagt, da hatte ich mich auch mega gefreut, ja. Also halt auch der Support von den engsten Gehirnzwillingen, das ist halt auch immer besonders schön. Ja, also dass sie sich halt damals den Neurodivergenz-Navigator geholt hat und damit halt auch durchgängig halt arbeitet, beziehungsweise halt da in die Reflexion geht und so, hat sich das auch alles ausgedruckt und schön einen extra Ordner geholt und so. Und um sich halt einfach da selbst zu evaluieren, inwieweit sie wo da Richtung ADS und Autismus und so weiter halt liegt. Anyway, ich habe dir, wie gesagt, in die Shownotes den Link zu dem speziellen Webinar gepackt. Also da habe ich auch nochmal eine kleine Präsentation vorbereitet, ja, für 10 ganz spezielle Puzzleteile. Schau dir das gerne an. Und ich habe noch eine kleine Überraschung am Ende mit reingepackt für dich, wenn du dir die Zeit genommen hast. Also ich freue mich, wenn du in dieser Folge ganz viel Spaß hattest beim Zuhören und ich wünsche dir auch beim Webinar, wenn du dich mit 3 Klicks dort angemeldet hast, wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Spaß und dann hörst du uns in der nächsten Folge. Bis dann! Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn diese Folge für dich ein wertvoller Wegweiser war, schicke sie direkt an deine engsten Gehirnzwillinge weiter. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Reflexionstools sowie meine Neurokarten oder Persönlichkeitsentwicklungskurse über den Link in den Shownotes oder über meine Social-Media-Kanäle unter Guardian of Mind. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.